Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zwei Tage haben wir Pause gemacht. Wir sind wieder zurück und es gab an diesem Wochenende eine ganze Menge zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden natürlich gleich nochmal über das Aus von Novak Djokovic sprechen, müssen allerdings vorher noch eine kleine Nachricht unterbringen und da müssen wir uns so ein kleines bisschen dann auch noch im Wagen bzw. im Ungefähren befinden. Wir haben letzte Woche schon angesprochen, auch das und vorletzte Woche auch schon angesprochen, dass sich ja Elena Rybakina von ihrem Coach Stefano Vukov getrennt hatte und das nur mit einer wirklich kurzen Instagram-Story und das so kurz wie möglich. Und dann hatte der Tennisjournalist Craig Shapiro hatte auch schon so ein paar Anmerkungen gebracht in der letzten Woche, dass Vukov wohl von der WTA gesperrt worden sei. Und wenn man auf die WTA-Seite geht und dort die Coaches-List durchgeht, dann fehlt der Name Vukov. Da sind alle WTA-Coaches, die im Moment ja so ein bisschen verbunden sind in diesem Segment, die sind dort aufgeführt. Vukov ist dann nicht dabei. Und da ging heute ein Tweet sehr viral, auch bei anderen sozialen Medien, dass wohl Elena Rybakina morgen eine Pressekonferenz, also wenn ihr es heute hört, heute eine Pressekonferenz gibt, wo sie ihren Rücktritt erklärt. Und da sind natürlich alle so ein ganz kleines bisschen wild geworden. Das ist noch nicht bestätigt worden von irgendwem. Was ich allerdings jetzt gehört habe, und da bin ich auch noch ein bisschen im ungefähren Bereich, ist, dass sie nicht zurücktreten wird, sondern dass sie sich nur von ihrem Coach getrennt hat und dass es, dass diese Sperre gegen ihn und dass er von der WTA Coachesliste runtergenommen worden ist, dass das wohl stimmt und dass da wohl ein ganz kleines bisschen mehr hintersteckt. Und da müssen wir tatsächlich im Ungefähren bleiben. Aber es ist keine einfache Geschichte momentan für Elena Rybakina, wie es sich anhört.
Und ich glaube, wir lassen die so stehen. Vielleicht wissen wir morgen schon mehr. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir hatten es ja letzte Woche oder jetzt eben vor 3-4 Tagen schon reingenommen, weil wir uns relativ sicher waren, dass das eine seriöse Quelle ist, die das zur Verfügung gestellt hat, die Nachricht. Und wir gehen da beide auch immer noch von aus und warten jetzt aber auf die Details, die rauskommen.
Genau, auf die Details warten wir, aber das, wenn ihr das lesen solltet oder so, also wir gehen im Moment nicht davon aus, dass diese Nachricht der Wahrheit entspricht, dass sie heute eine Pressekonferenz geben wird und ihren Rücktritt bekannt geben wird. Das alles zu dem Thema und zu dem Themenkomplex. Ein weiterer Themenkomplex, und das ist ein Themenkomplex, ist das Ausscheiden von Novak Djokovic am Wochenende gewesen. Er verlor gegen Alexei Popperin in 4 Sätzen, 4-6, 4-6, 6-2, 4-6 und sprach hinterher davon, mit sein schlechtestes Tennis und seinen schlechtesten Aufschlagtag gehabt zu haben. Ich durfte das Match kommentieren und ich möchte ihm überhaupt nicht widersprechen, weil er hat 14 Doppelfehler geschlagen und ich habe am Ende des Satzes habe ich einfach mal laut gefragt, hat man das schon mal gesehen, 14 Doppelfehler in einem Match von Novak Djokovic?
Jetzt hätten wir es natürlich nachgucken müssen, ne?
Ja, hätten wir, aber ist auch egal.
Ich guck's gleich noch nach.
Ja.
Also, eben zwei Aspekte, wie immer bei so einem Match. Das eine ist die Leistung von Djokovic, über die müssen wir gleich reden. Und das andere ist die von Popperin, den ich ehrlicherweise immer so ein bisschen unterschätze und bei dem ich auch nie so richtig das Gefühl hatte, der wird den großen Durchbruch schaffen. Und hat dieses Jahr schon zweimal gegen Djokovic gespielt und hat sich teuer verkauft, aber für mich war das auch nicht mehr. Und der dann aber in Montreal den Titel gewonnen hat bei den Canadian Open, also dem Masters-Turnier direkt nach Olympia, wo ehrlicherweise nicht alle großen Namen angetreten sind, wo vorher schon die Chance groß war, dass das einen Überraschungssieger holt. Und er war dann der Überraschungssieger. Für mich war das auch noch kein großes Zeichen. Ich muss aber sagen, das war jetzt ein beeindruckender Sieg. Und er ist besser geworden über die letzten 1-2 Jahre, hat immer einen richtig guten Aufschlag gehabt, hat eine tolle Vorhand, hat eine Energie, die er mitbringt, die ihn auch positiv in Matches drin lässt oder die auch angehen lässt, hat eine eher schwache Rückhand gehabt, aber auch die war gut genug. Und ich fand, was hier halt als Kontrast aufgefallen ist, und klar, der Aufschlag war ein großes Ding, aber was auch ein Kontrast war, war einfach die Energie, die Popperin mitgebracht hat und die Nicht-Energie, die Djokovic dabei hatte. Und das ist vielleicht keine Überraschung, da können wir wirklich gleich nochmal drüber reden, aber ich fand den Kontrast schon ziemlich bemerkenswert. Und Popperin hat sich das quasi hart erarbeitet über die letzten Monate in den einzelnen Matches gegen Djokovic und mit seinem Sieg in Kanada. Wir gucken mal, wie weit er jetzt in dem Turnier kommt, aber ich finde es schon mal eine beeindruckende Sache.
Es waren übrigens die meisten Doppelfehler in einem Match von Novak Djokovic, diese 14. Und ja, da möchte man eben wirklich nicht mehr widersprechen. Und meine lautgestellte Frage hat sich damit dann auch beantwortet. Ja, ich möchte auch noch ein paar Sachen dazu bringen. Also was mich total beeindruckt hat, war die Art und Weise, wie Alexei Popperin dort agiert hat, von Anfang bis Ende. Er hat vorher gesagt, und da war ich noch so beeindruckt, weil ich gedacht habe, Mensch, der traut sich was zu. Er hat vorher gesagt, Leute, ich hab ihn drauf. Ich hab das drauf, ihn zu besiegen. Und ich kann ihn besiegen. Ich habe Anfang des Jahres bei den Australian Open, wenn ich den dritten Satz gewonnen hätte im Tiebreak, dann hätte ich ihn dort schon schlagen können. Und es sind nur ein paar Punkte, die mir fehlen. Und er ist mit einem Selbstbewusstsein vom ersten bis zum letzten Ballwechsel an dieses Match rangegangen, das mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Dazu eine extrem gute Aufschlag-Vorhand-Kombination. Und was er vor allen Dingen in diesem Match dann auch sehr etabliert hat, war sein Slice. Gegen den kam Novak Djokovic nicht durch. Und was du noch gesagt hast, diese Emotionslosigkeit, die haben wir dieses Jahr schon das ein oder andere Mal erlebt. Die haben wir vor allen Dingen im Halbfinale damals bei den Australian Open gegen Jannik Sinner erlebt, dass Novak Djokovic da auch so ein ganz kleines bisschen nicht desinteressiert, aber nicht mit Feuer bei der Sache schien. Damals hatte er auch die ersten zwei Sätze verloren, dann kam er im dritten Satz zurück, holte sich nochmal das Publikum ran und so und verlor dann aber trotzdem relativ leblos in vier Sätzen. Und das war dieses Jahr wirklich komplett gleich. Und da hat er dann auch hinterher gesagt, ja, also ich war einfach nicht da und ich habe diese Motivation nicht wieder bekommen können. Ich bin sogar zufrieden mit der dritten Runde. Und das von Novak Djokovic zu hören, das ist schon bemerkenswert.
Ja, als er den Olympiatitel vor ungefähr einem Monat gewonnen hat, da habe ich in dem Moment gedacht, das ist es, der gewinnt nichts Großes mehr. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen überzeugen lassen in den Wochen danach, obwohl ja eigentlich nichts passiert ist. Also er ist nicht angetreten bei den beiden Masters-Turnieren. Er ist ohne Hardcore-Vorbereitung zu den US Open gekommen. Wir hatten ja dann die Auslosungsvorschau. Da war ich mir schon ziemlich unsicher. Da habe ich gesagt, ich erwarte irgendwie ein halb überraschendes und ein halb von Favoriten dominiertes Turnier. Und ich weiß nicht, wer die Favoriten sind, die durchkommen und wer die Überraschungen sind. Und am Ende hatte ich dann Alcaraz und Djokovic im Halbfinale. Es ist dann genau anders gekommen. Und ich hatte in dem Moment dann gedacht, ja, Djokovic, der nutzt jetzt doch nochmal die Energie. Warum soll er auch nicht? Die anderen werden mit der Situation noch schlechter umgehen können. Nur ich denke, jetzt müssen wir feststellen, er hat es diesmal nicht in sich gefunden. Und die Frage ist, und vielleicht muss er da jetzt wirklich, weiß ich, wie damals Aaron Rodgers ins Dunkelretreat gehen oder so, um nochmal irgendwas in sich zu finden, was er denn jetzt eigentlich im Tennis erreichen will. Reicht ihm jetzt wirklich noch die Aussicht auf den 25. Grand Slam-Titel? Reicht ihm die Aussicht, irgendwie es nochmal mit Alcaraz aufzunehmen? Ich weiß es nicht. Denn hier, das war jetzt kein Zeichen, dass er im Moment eine besonders hohe Motivation hat. Und er hat ein okayes Grand Slam ja gespielt. Darüber hinaus war es aber gar nichts, müssen wir auch ehrlich sagen. Und jetzt keine Ahnung, wo es für ihn hingeht. Ob der jetzt ein paar Monate Pause macht, ob der jetzt einfach so weitermacht, als sei nichts und spielt jetzt die letzten paar Monate des Jahres, ob er doch irgendwie zurücktritt, keine Ahnung.
Dass wir Aaron Rodgers hier heute im Podcast erwähnen, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und der hat in seinem Dunkel-Retreat ist er allerdings den komplett falschen Ausgang gegangen. Also ich muss nicht unbedingt nochmal weiter über Aaron Rodgers sprechen. Naja, es wird sehr spannend zu sehen sein, wie Novak Djokovic die nächsten Monate angehen wird, weil was für Ziele hat er denn jetzt? Also will er in Tokio gewinnen oder in Shanghai gewinnen? Was macht er mit Paris? Diese Turniere, die dürften ihn doch überhaupt nicht mehr interessieren. Die ATP-Finals vielleicht noch, für die muss er sich dann tatsächlich erstmal noch qualifizieren. Aber da sind doch so viele Dinge im Moment, wo man sagen kann, das kann ihn doch nicht interessieren. Das kann ihn doch überhaupt nicht in irgendeiner Weise tangieren, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen wird.
Ja, vor allem, wenn er jetzt in ATP-Finals will, dann braucht er eine Art von Commitment. Weil hinter ihm sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die gerade noch bei den US Open im Hauptfeld drin sind, also noch an ihm vorbeiziehen können. Werden nicht alle fünf, vielleicht nicht mal einer von fünfen. Aber er wird wahrscheinlich ein Masters-Turnier gewinnen müssen, irgendwie vor Turin oder bei zwei, drei Masters-Turnieren ins Halbfinale kommen, um sich wirklich realistisch zu qualifizieren. Aber warum? Er hat ja eigentlich schon alle Rekorde und das ist es halt. Er hat uns in diesem Jahr nicht mehr gezeigt, dass er Bock hat auf diesen, naja, da gibt es ja eigentlich wirklich das perfekte amerikanische Wort für diesen Grind auf der Tour. das wirkt nicht mehr so. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt mal eine Runde überlegen geht, was und wie er das hier machen möchte.
Novak Djokovic ist also ausgeschieden gegen Alexei Popperin. Zu diesem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, wisst ihr schon das Ergebnis von Alexei Popperin gegen Francis Tiafoe. Vielleicht haben wir jetzt auch komplett Popperin gehypt und er geht in 3 Sätzen gegen Francis Tiafoe raus. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht. Die Uhrzeit ist 23.52 Uhr, als wir diesen Podcast aufnehmen. Wir machen das heute ein bisschen anders. Wir machen natürlich heute wieder die Matches, die bis zu diesem Zeitpunkt schon beendet worden sind. Plus, ich nehme noch das Zverev-Match mit rein und alles, was bis dahin gekommen ist. Die beiden Night-Matches und auch das Match von Popperin gegen Tiafoe, das nehmen wir dann morgen in den Podcast dann noch mit rein. Aber ich habe die letzten beiden Nächte durchgemacht quasi und deswegen, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, auch wenn es nicht mehr viel bringt. Kommen wir zu den Ergebnissen, die es heute gab. Und da gab es bei den Frauen einige wirklich interessante Ergebnisse. Ein Ergebnis ist noch nicht beendet, beziehungsweise ein Match ist noch nicht beendet, das nämlich zwischen Emma Navarro und Coco Gauff. Und Philipp hatte vor der Aufnahme gesagt, Mensch, da kriegen wir ja noch das Coco Gauff gegen Emma Navarro Ergebnis rein. Da führte Navarro zu dem Zeitpunkt mit Satz und Break. Danach hat Coco Gauff die nächsten 3 Spiele gewonnen. Also wenn ihr nach dem Jinx fragt, den hat Philipp dieses Mal gebracht. Aber,
sein Finaltipp ist dann vielleicht noch dabei. Da war er nicht traurig drüber.
Aber wir können über das Match von Paula Badosa sprechen. Die hat nämlich gegen Yafan Wang heute mit 6:1 und 6:2 gewonnen. Sie steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem Viertelfinale bei einem Grand Slam. Zum ersten Mal seit 2021, zum ersten Mal bei diesen US Open. Und das ist eine reife Leistung. Sie musste extrem kämpfen gegen Elena Gabriela Ruse, als sie in der dritten Runde mit 10:8 im Match-Tiebreak gewonnen hatte. Hier im Achtelfinale gegen Yafan Wang hatte sie überhaupt keine Probleme mit 6:1 und 6:2 gewonnen. Paula Badosa ist zurück nach einer Leidenszeit von ja, knapp 2 Jahren, in denen sie zwischendurch kurz davor stand, zurückzutreten, steht sie jetzt im Viertelfinale und spielt richtig, richtig gutes Tennis. Das ist kein Zufall, dass sie dort steht.
Das nicht. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, dass es kein absoluter Abschuss war. Also Wang hat keine von ihren 8 Breakbällen genutzt, Badosa 4 von 5 und die ersten 20 Minuten waren zwar da 3 Spiele höchstens und Wang war in ganz vielen drin, aber Badosa hat sehr effizient gespielt. Also es war nicht so, dass sich Wang hier in irgendeiner Form irgendwie blamiert hätte oder so. Es war halt einfach so, dass Badosa alle Chancen genutzt hat. Und das ist ja dann auch schon Teil des Erfolgs und Erfolgsrezeptes, das wir in den letzten paar Wochen von ihr gesehen haben. Und zwar, dass sie im Moment richtig gutes, effizientes Tennis spielt. Und das beginnt bei ihr stets mit dem Aufschlag, der zu den Besseren auf der Tour gehört. Da ist natürlich auch die Frage zwischendrin gewesen, meine Güte, die ganzen Rückenprobleme, und darum geht es ja bei ihr, werden die dazu führen, dass der Aufschlag in irgendeiner Form einbüßt? Nein, hat er nicht. Ich habe das Gefühl, der ist mindestens genauso gut wie zu ihrer Zeit, als sie in den Top 5 der Welt war. Ihre Vorhand ist im Moment auch richtig gut. Habe ich das Gefühl, passieren wenig wirklich unerzwungene Fehler. Sie findet schnell den Abschluss. Sie findet ihn vor allem, wenn sie ihn haben muss. Die Rückhand war immer aus der Kategorie richtig solide. Und sie ist ja eigentlich auch eine tolle Athletin, die sich wirklich gut bewegt. Und all das kombiniert eine Spielerin, bei der ich nicht weiß, ob sie wirklich die aktuelle Generation an absoluten Spitzenspielerinnen in den größten Matches schlagen kann. Im Moment glaube ich es noch nicht, aber die schon in den Top 10 bis 15 stehen sollte. Und da hat sie sich jetzt im Race auch wieder hingearbeitet. Und der Lauf hierhin war wirklich beeindruckend. Das Match, wie gesagt, war heute richtig gut. Wang hat sich nicht blamiert. Badosa hat aber richtig gut gespielt. Und jetzt kann man total gespannt sein, wie sie mit dem kommenden Viertelfinale umgehen wird.
Sie trifft entweder auf Emma Navarro oder Coco Gauff. Es läuft im Moment das Match noch und es steht jetzt 1:1 im dritten Satz. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen eine Tendenz zu diesem Match hier noch in unserem Unterhaltungsteil mit rein. Ansonsten bringe ich das noch am Ende. Ansonsten können wir ja mal noch ein bisschen auf die Matches schauen, die wir noch erleben werden, unter anderem auch morgen. Das ist unter anderem Iga Świątek gegen Ludmila Samsonova, Diana Schneider gegen Jessica Pegula, Caroline Wozniacki gegen Beatrice Haddad-Meier und Carolina Muchova gegen Jasmin Paolini. Erstmal zum Match Muchova gegen Jasmin Paolini. Ich glaube, das ist ein Match, was alleine von der Ästhetik her ein bisschen Rekord brechen könnte, weil wir haben mit Muchova vielleicht die am ansehnlichsten spielende Tennisspielerin momentan und mit Jasmin Paolini eine, die eine so positive Energie dann auch noch auf dem Platz hat, dazu noch sehr attraktives Tennis spielt. Also hoffentlich passt deren Matchup zueinander, weil dann könnten wir uns wirklich auf ein richtig gutes Match freuen.
Ja, der lila Launebär wieder am Start. Auch von mir ins Halbfinale getippt. Mal gucken, ob sie schafft. Also für mich ist sie morgen eine leichte Außenseiterin gegen Muchova. Ich halte es aber nicht für unmöglich, dass sie schafft. Muchova, tolle Leistung hier in den ersten drei Runden. Wir hatten über das Match gegen Osaka gesprochen. Sie hat Potapova beiseite gewischt. Paulini hatte natürlich ein bisschen Glück, in Anführungszeichen, dass Pliskova sich da verletzt hatte nach drei Punkten in der zweiten Runde, aber hat sich den sehr hart verdienten Sieg gegen Andreescu hier, oder kann sie sich anschreiben lassen. Und ich bin wirklich total gespannt, weil was sich ja immer mehr rausstellt, dass Muchova wirklich so eine Art von Grand-Slam-Spezialistin ist, die eigentlich, kann man glaube ich sagen, mittlerweile reif ist für einen Grand-Slam-Titel. Und ich bin gespannt, ob der kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt davon abhängt, eben konstant auf der Tour zu spielen. Das hat sie uns jetzt häufig genug gezeigt, dass sie trotzdem zurückkommen kann und naja, Halbfinals zumindest bei Grand Slams erreichen kann. Und im Moment sieht das hier alles schon sehr souverän aus. Nur frage ich mich, Paulini ist vielleicht im Moment die matchhärteste Spielerin auf der Tour. Da darf Muchova keine Konzentrations- oder Konzentrationslücken unterlaufen. Sonst, glaube ich, wird Paulini sie in den entscheidenden Momenten herspielen. Und daher, ja, hängt viel in dem Match für mich an Muchova. Die wird ihre beste Leistung bringen müssen, glaube ich, weil Paulini wird eine konstant gute Leistung bringen.
Finstere Uhrzeit angesetzt hier morgen um 17 Uhr. Das Match aus deutscher Sicht oder aus der Sicht hier mit deutschen Uhrzeiten ist natürlich toll, das dort sofort zu erleben, aber vor Ort, da werden nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer da sein, gerade am Feiertag. Und das ist ein bisschen schade, dass das Match so ein bisschen untergehen wird. Iga Świątek hat gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6-4, 6-2 gewonnen, trifft jetzt auf Ludmila Samsonova, die gegen Aislinn Krüger ganz klar gewonnen hat. Iga Świątek scheint sich so langsam akklimatisiert zu haben mit dem schnellen Hartplatz. Sie hat in der ersten Runde gegen Kamila Rachimova noch sehr große Probleme gehabt, aber seitdem cruised sie. Das Match gegen Ena Shirbahala, das hätte sie auch auf ganz, ganz schnellen Hartplätzen gewonnen, aber das gegen Pavlyuchenkova, das fand ich schon beeindruckend. Und sie scheint jetzt so ein bisschen, ja, sie scheint so ein bisschen im Modus jetzt zu sein.
Ja, und ich würde zusammenfassen, sie ist schlagbar. Sie ist hier auch von fast jeder Spielerin in ihrer Hälfte schlagbar. Sie ist trotzdem für mich die Favoritin. Also ich sehe hier kein Match, wo ich vorher sagen würde, oh, ich glaube, das packt sie nicht. Selbst wenn sie jetzt auf eine Muchova treffen würde, die ja damals im French Open Finale das Leben sehr schwer gemacht hat. Aber man muss sagen, Świątek hat es halt damals dann doch für sich entschieden. Und wenn sie weit kommt, das wissen wir in Turnieren, dann ist sie extrem schwer schlagbar. Und jetzt hat sie mit Samsonova natürlich eine, bei der wir schon seit Jahren auf den großen Durchbruch warten und die sehr beeindruckendes Power-Tennis spielen kann, die aber noch keinen Sieg gegen Świątek hat. Und normalerweise sollte Świątek in der Lage sein, sie genug zu bewegen, und dann würde sie auf Schneider oder Pegula treffen. Schneider reden wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen drüber. Die ist auch reif für einen großen Sieg, aber da würde ich auch denken, dass jemand wie Świątek dann einfach den Vorteil hat, zu erfahren in so einer Situation zu sein. Und Pegula haben wir natürlich schon einige Male gegen Świątek in großen Matches gesehen. Also wie gesagt, sie ist schlagbar. Von wahrscheinlich allen sieben, aber sie ist für mich die Favoritin in jedem möglichen Matchup da oben in der oberen Hälfte.
Aber Samsonova fühlt sich auf diesen schnellen Hartplätzen pudelwohl. Die hat sehr, sehr gut gespielt hier in der letzten Runde gegen Aislinn Krüger. Davor musste sie auch kämpfen gegen Marie Buskova. Allerdings ist das nun wirklich ein schwieriges Los für eine zweite Runde. Aber die fühlt sich pudelwohl hier, und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf dieses Match. Diana Schneider gegen Jessica Pegula, du hast es erwähnt. Es wird ein sehr interessantes Duell, und auch Caroline Wozniacki gegen Beatrice Haddad-Meyer. Das könnte ein 3-Stunden-Match selbst auf diesem Hartplatz werden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also wir haben noch sehr interessante Frauenmatches, und die Frauen brauchen jetzt auch ein paar interessante Ergebnisse, weil es ging in den Runden 2 und 3 ging es schon alles sehr schnell.
Ja, ist halt natürlich immer der Nachteil des Formats, ne? Wenn man nur 3 Sätze hat, die man bespielt, dann ist was anderes als bei den Herren, die halt 5 Sätze haben. Weil wir reden gleich noch über 2 Herren-Matches hier im Achtelfinale. Ganz ehrlich, wären die Best of 3 gewesen, wären die total zum Vergessen gewesen. So war es jetzt relativ unterhaltsam, aber für mich ist das einfach Folge des Formats.
Dann lass uns doch mal über die Matches sprechen, die wir heute schon erlebt haben hier in der Day-Session der US Open. Grigor Dimitrov hat gegen Andrei Rublev gewonnen mit 6-3, 7-6, 1-6, 3-6 und 6-3. Andrei Rublev Mitte des ersten Satzes schon so weit gewesen, dass er seine Hand blutig geschlagen hatte vor Wut, hatte den Schläger auf die Hand gehauen und deswegen dann den Physio rufen müssen. Der kam dann und hat ihm die Wunde zugemacht und dann konnte er weiterspielen. Dimitrov vor den Augen seiner Edelfans Serena Williams und Alicia Keys gewinnt hier in 5 Sätzen und ist ja auf seine alten Tage in Anführungsstrichen nochmal einen richtig großen Erfolg unterwegs.
Ja, die große Chance, im Grand Slam-Finale zu erreichen. Sagen wir, wie es ist. Ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit nochmal bekommen wird. Also da müsste schon sehr viel richtig laufen. Und er hat jetzt eine tolle Phase seit 12 Monaten und jetzt hat er die Chance, sich dafür zu krönen. Und es war heute ein Match, ich habe es ziemlich aufmerksam verfolgt. Ich habe auf dem anderen Kanal dir zugehört, wie du das andere Match kommentiert hast, über das wir gleich sprechen, und habe mir das hier angeschaut, weil es eng war und weil ich mir auch relativ viel davon erwartet hatte. Und man kann hier feststellen, das war wirklich eine Effizienzleistung von Dimitrov. Das ist nicht unbedingt ein Match, was er hätte gewinnen müssen, noch vielleicht sollen. Also er war der bessere Spieler zu Beginn des ersten Satzes und hat den Vorsprung dann verwaltet. Rublev war, und ich sag gleich, wie Rublev es gemacht hat, aber war im zweiten Satz für mich klar der bessere Spieler, hat er auf den Satz serviert, hat einen Vorsprung im Tiebreak, gibt dann 6 Punkte in Folge im Tiebreak ab und nutzte dann das eigentlich für ihn schon vorhandene Momentum der wirklich guten Leistung, um die Sätze 3 und 4 souverän zu gewinnen und knickt dann im 5. wieder weg. Und es hat sich angefühlt, immer wenn Rublev Dimitrov auf der Rückhand hatte, dann war er hier klar der bessere Spieler. Der Slice von Dimitrov war beeindruckend, die Defensivleistung war beeindruckend, aber eigentlich konnte Dimitrov hier das Match nur über die Vorhand entscheiden. Und immer wenn ihn Rublev in die Rückhandecke gedrängt hat, und das ist ihm in 2, 3 und 4 wirklich gut gelungen, dann war er für mich hier der klar bessere Spieler. Aber den Momenten, wo er es nicht geschafft hat und wo Dimitrov selber mit der Vorhand übernehmen konnte, war er da gut genug. Und man muss auch sagen, hier war ja eine absurd hohe Zahl an Breakbällen, die er abgewehrt hat. Ich muss mal gucken, ob ich es noch offen habe. Ich meine, Rublev hat sowas wie vielleicht 5 von 20 Chancen oder so bei den Breakbällen genutzt. Also es war ein entweder glücklicher oder effizienter Sieg, demnach, wie man darauf schauen möchte. Und das ist natürlich beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, es ist die große Chance, das zu schaffen. Aber ja, er war zwischendrin schon arg in Gefahr. Ich habe geguckt, 5 von 18 hat Rublev genutzt und 3 von 10 hat Dimitrov genutzt.
Ja, das ist eine effiziente Leistung von Gregor Dimitrov. Danke, dass du das Match zusammengefasst hast, weil ich hatte eine Ausrede zu dem Zeitpunkt, als das Dimitrov-Match lief. Ich habe nämlich das Match von Taylor Fritz gegen Casper Ruud kommentiert und da war es bemerkenswert, wie sehr körperlich Casper Ruud ab dem 3. Satz dicht gemacht hat und wie sehr er abgebaut hat dann auch. Er hatte den 1. Satz gewonnen und das war kein hübsches Match, das muss man einfach so sagen. Taylor Fritz hatte den 1. Satz verloren, Casper Ruud hat ihn gewonnen, hat er sehr gut gespielt, hat die Bälle gut verteilt und hat selber dann auch die Aktion und die Aktivität übernommen in diesem Match. Taylor Fritz hat mit seiner Rückhand extrem gestreut, hat sehr viele Fehler über die Rückhand gemacht und Fritz hat hinterher im Interview dann auch gesagt, was interessant ist, im zweiten Satz habe ich erstmal versucht, dran zu bleiben, weil ich bin ausgespielt worden von Casper Ruud und im zweiten Satz habe ich einfach erstmal versucht, meinen Aufschlag durchzubringen und dann irgendwann Scoreboard-Pressure zu bringen, also dass Ruud bei 3-4 aufschlagen muss, dass er bei 4-5 aufschlagen muss und das brachte Taylor Fritz dann den Vorteil, gewann den zweiten Satz mit 6-4 und im 3. und 4. spielte Fritz nicht deutlich besser, aber körperlich hat Casper Ruud, der zweimal mit einer Viruserkrankung in diesem Jahr ausgefallen ist und das seit Wimbledon, körperlich hat er extrem abgebaut. Zwischendurch hat man Bilder gesehen, wie er durch seine Schuhe durchgeschwitzt hat, also wie so das Wasser aus seinen Schuhen rauskam und das war extrem, wie Ruud abgebaut hat.
Ja, ich glaube, man kann sich's auch vom Matchup her nochmal anschauen, um den Punkt zu unterstreichen. Wenn man jetzt mal kurz überlegt, wenn man jetzt Vorhände, Rückhände und das Serve der beiden Spieler nimmt, dann ist der beste Schlag wahrscheinlich die Vorhand von Ruud. Und dann vermute ich, auf den Plätzen 2, 3 und 4 kommen schon Aufschlag von Fritz, Rückhand von Fritz, Vorhand von Fritz und dann kommt irgendwann der Aufschlag von Ruud und dann ganz am Ende die Rückhand von Ruud. Und um das Matchup so zu gewinnen, muss Ruud sich halt sehr gut bewegen. Und ich fand ihn am Anfang gut und explosiv und hat mal gesehen, was für eine tolle Vorhand er hat. Das ist wahrscheinlich wirklich eine Top 3 Vorhand auf der Welt. Und er hat da viel mit geleistet, aber ich glaube, er muss in Top-körperlicher Verfassung sein, um jemand wie Fritz der eben so eine Bandbreite mitbringt an Schlägen, dann wirklich Paroli bieten zu können. Und er ist ja wirklich eingegangen. Und dazu kam dann natürlich noch ein frappierender Unterschied, was die Asse anging. 24-4 für Fritz in einem Match, was über 11 Punkte Vorsprung entschieden wurde. Klar ist das auch nochmal ein Faktor, aber eben für mich hat Fritz da mehr Breite im Angebot als Ruth. Und ja, es war dann eben zum Ende jetzt auch nicht mehr die allerspannendste Partie.
Nee, das war es nicht. Und es war auch insgesamt kein wirklich flüssiges Spiel. Und es war auch eher anstrengend zu kommentieren, das muss ich zugeben, weil da hat man dann andere Spiele. Ich habe Popperin gegen Djokovic kommentiert, das war natürlich ein komplett anderer Flow. Und das war heute dann auch sehr von Fehlern bestimmt. Und was du gesagt hast, die Rückhand von Fritz ist ein sehr, sehr guter Schlag. Heute war sie zwischendurch wirklich nicht gut. Und Fritz hat auch gesagt, ich war immer kurz davor, auszurasten. Und das hat er nicht gemacht. Und das war dann am Ende etwas, was ihn nach vorne gebracht hat. Und wo ich dann gerade eben gesagt habe, Casper Ruud hat durch die Schuhe geschwitzt. Alexander Zverev hat gerade den zweiten Satz gewonnen gegen Brandon Nakashima. Hat sich auch neue Schuhe, neue Socken geben lassen. Der hat ja nach seinem zweiten Rundenmatch hat er auch gesagt, hier, ich habe 3 Paar Schuhe durchgeschwitzt. Und es ist wieder extrem schwül in New York. Also es sind keine leichten Bedingungen dann auch hier für die Spieler. Also 2 Matches haben wir bei den Herren schon erlebt hier heute und die anderen beiden Matches laufen noch beziehungsweise werden noch beendet, aber das Match von Brandon Nakashima gegen Alexander Zverev, das nehme ich nachher natürlich noch mit rein. Lass uns noch auf die Matches gucken, die es morgen geben wird in der Herrenkonkurrenz. Yannick Sinner gegen Tommy Paul, Nuno Borges gegen Daniil Medvedev, Jack Draper gegen Thomas Machac und Alex de Minaur gegen Jordan Thompson. Alle 8 dürfen sich größte Hoffnungen machen, um hier ins Finale einzuziehen. Yannick Sinner, ähnlich wie Iga Świątek, habe ich das Gefühl, dass er sich so langsam eingegroovt hat, trifft jetzt auf Tommy Paul. Der hatte gegen Gabriel Diallo wirklich große Mühe. Diallo hat extrem gut gespielt. Sinner gegen Paul, das könnte ich mir vorstellen, dass das ein richtig gutes Match wird, vor allen Dingen hier auf dem schnellen Hartplatz. Und da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube schon, dass Sinner der große Favorit ist, aber Paul und die schnellen Hartplätze, das passt auch zusammen.
Ja, für mich ist die Gesamtsituation so ein bisschen spiegelt wie bei den Damen. Also ja. Sinner ist jetzt hier der Favorit, aber man kann sich auch vorstellen, dass er hier vielleicht nicht gegen 7 die anderen 7 verlieren könnte, aber man kann sich eine Niederlage gegen Paul vorstellen, natürlich eine Niederlage gegen Medvedev vorstellen. Vielleicht könnte jemand wie Draper oder de Minaur in sich was finden, wo sie ihn schlagen könnten. Und jetzt können wir mal sehr gespannt sein. Wie geht Sinner mit der eher komplizierten Gesamtlage von dem abgewehrten Dopingfall hin zu den Verletzungen, hin zum Druck hier als ja, großer Favorit jetzt wahrscheinlich in der Konkurrenz? Wie geht er damit um? Und kann jemand wie Paul wirklich dieses Turnier komplett öffnen? Also in der Theorie ist ja auch immer noch drin, dass die Amerikaner das hier komplett übernehmen, dass Paul ins Halbfinale geht und Fritz ins Halbfinale geht und Tiafoe ins Halbfinale geht. Ist ja auch noch alles im Bereich des Möglichen. Da warten alle im amerikanischen Tennis auch schon lange drauf, dass das mal passiert. Und von daher, eine Niederlage von Sinner sind wir ja wahrscheinlich entfernt, dass es das große Chaos gibt und dass Medvedev oder Zverev hier auf einmal die Favoriten sind und trotzdem ja nicht so stabil sind wie jetzt andere, die in den letzten 1-2-3 Jahren die Grand Slams gewonnen haben.
Aber nachdem Djokovic und Alcaraz ausgeschieden sind, da müssen sie doch sehr viele Spieler in diesem Herrenfeld, die noch verblieben sind, mit sehr nervösem Magen aufgewacht sein und sehr so Flugzeuge, so Hummel im Bauch, ne? Wenn man so leicht verschossen ist.
Ja, also ich meine, Dimitrov ist damit aufgewacht und Rublev ist aber mit dem nervösen Schwitzen zum Beispiel heute schon wieder aufgewacht. Du hast die Szene ja angesprochen mit der Hand. Ja. Und ich kann mir vorstellen, jemand wie Medvedev, der wird ruhig bleiben, aber was passiert mit Draper zum Beispiel? Oder was sagt sich jetzt Alex de Minaur? Was eine Chance für ihn, endlich ein Halbfinale zu erreichen. Ja. Der muss Jordan Thompson eigentlich besiegen, nur ist der schon fit genug? Das ist halt die Frage, ne?
Ja, er hat von Dan Evans Müdigkeit profitiert, 6-3, 6-7, 6-0, 6-0. Da ging im dritten und vierten Satz für Dan Evans gar nichts mehr, dem ist komplett der Stecker gezogen worden. Und da hat dem Minaur vielleicht auch so ein kleines bisschen noch der Kräfte gespart. Er muss natürlich der große Favorit gegen Jordan Thompson sein und dann auch gegen Jack Draper oder Thomas Machac. Also er ist bestimmt auch mit einem nervösen Gefühl aufgewacht, da bin ich mir relativ sicher. Daniil Medvedev, der wiederum, der hat Zen erreicht schon wieder. Der hat gegen Flavio Cobolli 6-3, 6-4, 6-3 gewonnen. Und das Match durfte ich auch kommentieren. Und Medvedev hat im zweiten Satz, hat er sich sogar nochmal wieder mit den Zuschauern, das hat er sogar ein bisschen erzwungen, sich mit den Zuschauern anzulegen. Und das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Cobolli zwischendurch mit atemberaubenden Vorhand-Winnern. aber insgesamt überhaupt nicht in der Lage, Medvedev oder durch die Defensive von Medvedev durchzukommen. Und das war am Ende wirklich eine beeindruckende Leistung. Und da habe ich dann schon gedacht, der wird das Match gegen Jannik Sinner, sollte es dazu kommen, wird er mit großem Spaß angehen, glaube ich. Also ich gehe davon aus, dass er gegen Nuno Borges gewinnen wird.
Gehe ich auch von aus. Und er muss ja hier eigentlich auf die Auslosung gucken und sagen, ich bin doch hier der Favorit, oder? Ja,
genau.
Weil Sinner eben, alles, was um Sinner rum passiert ist. Und klar, er hat jetzt ein paar Mal gegen Sinner verloren, aber er hat ihn zuletzt in Wimbledon besiegt. Er hatte vor diesem Jahr eine sehr gute Bilanz gegen ihn. Er hat eine sehr gute Bilanz gegen Zverev. Das sind schon mal die beiden Hauptkonkurrenten hier um den Titel. Und alle anderen, können die ihm wirklich zusetzen? Die beiden großen Gefahrenpunkte für ihn in den letzten Jahren waren Alcaraz und Djokovic. Die sind weg. Also wenn Medvedev nochmal einen zweiten Grand-Slam-Titel will, dann ist hier auf jeden Fall die Chance.
Also wir werden morgen natürlich darüber sprechen, über die Matches, die es dann in der Tag-Session geben wird. Da können wir nochmal gerade gucken, welche Matches es geben wird. Nuno Borges gegen Daniil Medvedev wird in der Tag-Session stattfinden und Jack Draper gegen Thomas Machac wird auch in der Tag-Session stattfinden. Das sind die Ergebnisse, die wir zu diesem Zeitpunkt haben. Wir können noch gerade mal auf das Herren-Doppel schauen. Weil da haben heute Kevin Kravitz und Tim Pütz ihre Nemesis besiegt. Andrea Bavassori und Simone Bolelli. Die vier haben zum dritten Mal dieses Jahr gegeneinander gespielt. Zum ersten Mal haben Kravitz Pütz gewonnen mit 6-4, 3-6 und 7-6 im Match-Tiebreak mit 10-4. Haben eine starke Aufschlagsleistung gebracht heute und stehen im Viertelfinale. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer die Gegner sein werden. Gonzalez Molteni haben den ersten Satz gegen Bopana Ebten mit 6-1 gewonnen. Das wird es dann auch gleich noch in meiner kleinen Zusammenfassung geben. Haben wir sonst noch was?
Ja, wir können schon noch kurz, denke ich, reden über Navarro gegen Goff. Ja. Klar, im Moment nur ein Break-Vorsprung für Navarro gegen Goff. Der Teil, den ich gesehen habe, und ich habe das Match relativ intensiv für die ersten ein, drei Viertelsätze geguckt, war richtig gut von Navarro. Man hat das Gefühl, dass Goff im Moment sich mit Navarro sehr schwer tut. Gegen die hat sie in Wimbledon schon verloren. Der Aufschlag war ein positiver Faktor für Goff über Teile dieses Matches. Aber man hat gesehen, dass sie hier wirklich auf eine Wand getroffen ist, die ihr sehr zugesetzt hat. Und es kann sein, dass sie das Match jetzt noch dreht. Und sie hat wirklich das Publikum hinter sich gehabt und da war ganz viel Energie drin. Und sie hat einen riesigen Support hier in New York und all das ist möglich. Aber man hat schon gesehen, dass Navarro auf der Rückhand mithalten kann und dass die Vorhand stabiler ist. Und man hat das Gefühl bei ihr gehabt, dass sie teilweise 2-3 Meter hinter der Grundlinie gewartet hat und zu Goff gesagt hat, ja gut, dann mach mal das Tempo. Und Goff konnte es nicht. Da kamen zu kurze Bälle, da kamen Bälle, die ins Ausgegangen sind. Und wenn sie doch kam, hat Navarro sie in den entscheidenden Momenten ausgekontert. Jetzt gucken wir mal, wie es ausgeht. Aber für mich war der Teil, den ich gesehen habe, Navarro schon ziemlich klar die bessere Spielerin hier.
Was ich ein bisschen schade finde, es läuft ja parallel zum Match von Zverev gegen Nakashima und natürlich wird das Match von Zverev gegen Nakashima bei Sky sehr prominent gezeigt und auch bei Sportdeutschland TV wird es sehr prominent gezeigt. Ist ein bisschen schade, dass dieses Match so untergeht, gerade hier im deutschen Bereich, wo man dann immer sagt, es gibt keine spannenden Frauenmatches und so. Das ist ein sehr, sehr ansehnliches Match erstens und zweitens sehr spannendes Match. Und bei Coco Gauff habe ich im Moment das Gefühl, dass ihr alles so ein bisschen schwerer fällt als im letzten Jahr. Im letzten Jahr ist ihr sehr viel zugeflogen. Natürlich hatte sie dieses eine krass enge Match gegen Laura Siegemund, aber ansonsten ist ihr relativ viel zugeflogen. Und in diesem Jahr muss sie sich alles etwas mehr erarbeiten.
Und um auf den ersten Punkt einzugehen, sie ist ein Superstar in den USA. Also sie ist ja anscheinend der Quotenbringer für ESPN. Und wie gesagt, die Hütte war voll und Serena ist da und die Stimmung ist super.
Serena ist da wegen Dimitrov.
Ja, aber ich glaube...
Das war ein Scherz.
Ich meine, sie hat ja sogar gestern mit Iga Świątek geredet. Da war ja mal sehr überrascht. Gar nicht böse gemeint, aber habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich glaube Iga Świątek gar nicht unbedingt. Ja, ich habe jetzt eben ja auch nochmal hier die Statistiken aufgemacht und eben der erste Aufschlag, er hält Goff im Moment hier im Match drin. Sie ist extrem effizient am Netz, aber ansonsten hat Navarro überall die Nase vorn und so hat sich das auch wirklich angefühlt. Also wir sind mit des dritten Satz 51 Unforced Errors für Goff und das war wirklich das Match. Und du wirst gleich allen berichten. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, weil ich jetzt ins Bett gehe. Du wirst uns allen berichten, wie es am Ende ausgegangen ist.
Aber nachmittags Labor Day Weekend, du hast es gesagt, Coco Gauff auf dem Center Court als zweites Match. Das mehr muss man gar nicht wissen, wer hier das Zugpferd ist bei diesen US Open.
Ja, gefolgt von Tiafo. Kann man davon ausgehen, das sind die beiden ganz, ganz großen Namen in USA.
Ja, das war's mit unserer Zusammenfassung jetzt. Und hier kommt jetzt gleich der Rest der Zusammenfassung. Und damit erstmal zu dem, was wir eben als letztes noch besprochen hatten. Die Titelverteidigerin ist draußen. Coco Gauff zeigte keine gute Leistung. Wie schon den gesamten amerikanischen Hartplatzsommer, zu ihren Problemen mit der Vorhand gesellten sich dann auch noch Aufschlagsprobleme. Am Ende standen 19 Doppelfehler bei ihr auf dem Statistikbogen. Deutlich zu viel gegen eine wieder mal so solide spielende Emma Navarro. Die steht jetzt im Live-Ranking unter den Top 10 und niemanden mehr sollte dies wundern. Es ist einfach unglaublich schwierig, das Rätsel Navarro zu knacken. Die trifft jetzt auf Paula Badosa und ist sicherlich auch dort die Favoritin. Und vielleicht geht ja sogar noch eine ganze Menge mehr für Navarro. Alexander Zverev ist am Ende sicher in 4 Sätzen ins Viertelfinale eingezogen. Brandon Nakashima, sein Gegner, hatte in diesem Sommer gutes Tennis gespielt, sich auch in die Top 50 vorgespielt. Im ersten Satz hielt der US-Amerikaner gut mit, aber auch hier war schon zu sehen, dass Zverev den Ball heute gut im Schläger hatte. Das einzige Problem, er nutzte seine Breakchancen nicht. 5 an der Zahl vergab er im ersten Satz. Nakashima nutzte seine einzige Chance zum entscheidenden Break und gewann den ersten Satz mit 6:3. Ab dem zweiten Satz war das Match aber die komplette Einbahnstraße. Zverev schlug sicher auf, seine Vorhand kam exzellent und er bestimmte fast alle Rallyes nach Belieben. Überhaupt der Aufschlag. In den letzten Wochen seit seiner Verletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hatte, kam er beim ersten Aufschlag selten in der Quote auf über 70%. Heute war die Quote wieder über dieser Marke und Zverev gewann auch mehr als 90% der Punkte nach dem ersten Aufschlag. Dazu 51 Winner, nur 33 Unforced Errors. Nur Mitte des vierten Satzes gab es eine kleine Schrecksekunde, als er sich leicht vertrat. Doch der erste Eindruck ist, dass nichts passiert ist. Zverev siegte am Ende in 2,5 Stunden mit 3:6, 6:1, 6:2 und 6:2 und trifft jetzt auf Taylor Fritz, dem er in Wimbledon in 5 Sätzen unterlag. Im Frauendoppel ist Laura Siegemund ausgeschieden. Sie unterlag an der Seite von Beatrice Haddad-Meier den an 7 gesetzten Kichenok Ostapenko in 2 knappen Sätzen. Das war es von den Nachrichten des Abends. Morgen werden wir selbstverständlich noch auf die Matches von Francis Tiafoe und Alexei Popperin sowie der Neuauflage des Olympiafinals zwischen Qin Wen Zhang und Donna Vekic sowie dem Achtelfinale von Arina Sabalenka eingehen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und seit neuestem auch bei Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden möchte ich auch unterstützen, finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.